willkommen bei Brave Woman, deinem Podcast, der mutige Menschen interviewt zu dem Thema Mut, nämlich wie diese Menschen durch Ängste durchgegangen sind, mit Herausforderungen umgegangen sind. Und dazu habe ich heute eine ganz, ganz tolle Gästin da, nämlich die Susanne Müller. Und vielleicht, Susanne, hast du Lust, dich einfach mal selbst kurz vorzustellen?
Hi Nina, herzlichen Dank, dass ich heute da sein darf. Ich heiße Susanne Müller, hast du ja schon gesagt. Ich bin 45 Jahre alt und lebe mit meinen zwei Kindern, meiner Frau und unserem kleinen Pudel in Ostbayern. Und neben meiner Rolle als Qualitätsmanagerin bin ich auch noch Speakerin und Impact-Investorin. Ich habe also nicht nur dieses Everyday-Life, sondern auch noch Herzensprojekte, denen ich nachgehe. Und ich freue mich sehr, dass wir heute drüber sprechen.
Ja, vielen herzlichen Dank. Und du hast schon in der Einleitung eigentlich was gesagt, was schon ein bisschen ungewöhnlich ist, wenn man sich den Mainstream anguckt. Du hast gesagt, ich lebe dort mit meiner Frau und meinem Kind. Richtig?
Ja, und meine Frau und meine Kinder.
Ja? Ah, wie viele Kinder habt ihr?
Zwei haben wir.
Zwei, schön. Und da wären wir ja wahrscheinlich schon beim ersten Thema, was eventuell ein wenig Mut erfordert. Auch wenn man denken könnte, im Jahre 2024 sind wir alle schon total locker und tolerant und entspannt. Vielleicht ist es auch so, du wirst uns ja gleich was dazu sagen. Aber würdest du sagen, dass das Thema offiziell zu verkünden, dass du jetzt eine Frau hast oder eine Frau kennengelernt hast, ich weiß nicht, wie alt du warst, als du dich geoutet hast, hat dich das damals Mut erfordert?
Meine Frau und ich haben uns kennengelernt in Braunschweig. Braunschweig ist ja Niedersachsen, ist noch ein bisschen anders als Ostbayern. Ostbayern ist sehr katholisch, sehr traditionell geprägt. Das Rollenbild von Frau und Mann und so in der Ehe ist hier noch ein bisschen anders. In Braunschweig war es ein bisschen einfacher. Es war fern der Heimat, es waren nur Freunde. Wir waren 28 ungefähr. Kamen aus Beziehungen mit Männern, haben am Anfang nicht mal gerafft, dass wir uns verliebt haben. Das war wirklich sehr putzig. Aber irgendwann haben wir es uns dann eingestanden und haben entschieden, wir wollen jetzt zusammen sein. Und dann war, glaube ich, dieses erste sich selbst eingestehen, war am erstaunlichsten, war am mutigsten. Danach war es okay. Ich habe meine Entscheidung getroffen. Ich habe es tatsächlich auch mit Gott geklärt. Ich habe gesagt, wenn du mir diese Liebe schenkst, dann werde ich hier folgen. Und dann war das für Gott und mich war das fein. Dann habe ich es angefangen, in meinem Freundeskreis zu erzählen. Tatsächlich am blödesten reagiert hat meine Familie. Also meine Mutter war ein bisschen komisch, meine Stiefmutter war sehr komisch und meine Schwester hat auch erst sehr schräg darauf reagiert. Aber alle haben sich gefangen mittlerweile. Wir sind fast 20 Jahre zusammen. Als wir natürlich in den Bayerischen Wald zogen, war ich mir nicht so sicher, wie das ausgeht. Es hätte sein können, also worst case, dass man uns ein, sage ich jetzt einfach mal, fiesen brennendes Kreuz in den Vorgarten stellt. Also das ist nicht passiert. Trotzdem ist es hier so, dass wir ein absolutes Alleinstellungsmerkmal sind. Also wir sind die einzigen öffentlich wirksamen Lesben in der Stadt. Kleine Stadt, jeder kennt uns. Und ist hier sehr angenommen und sehr begrüßt im Umfeld von Unternehmern, dass jetzt endlich mal jemand da ist, der dieses Thema auf die Bildfläche bringt. Das war schon schön. Ich bin also diejenige, die die Regenbogenflagge hochhält und sagt, dieses Lebensmodell gibt es auch.
Okay. Und hast du bei alledem nie Angst gehabt? Angst vor der Reaktion der anderen oder ja?
Naja, die Angst ist, weißt du, Nina, es geht ja tatsächlich um Liebe. Die Frage ist immer, wie viel negative Energie stecken die anderen da rein, dir deine Liebe kaputt zu machen oder dich aufgrund deiner Liebe anzugreifen. Ich bin in dem Fall nicht wirklich ängstlich gewesen. Nur diese Verantwortung hier jetzt, die Speerspitze zu sein, die nervt mich manchmal. Weil ich hatte ein Jahr, wo ich sehr viele Fortbildungen gemacht habe Und ich war halt im 2-3 Wochen-Rhythmus immer wieder mit neuen Menschengruppen unterwegs. Und es war halt immer dieser eine Moment, wo ich dann gesagt habe, Mensch, meine Frau. Und es war immer dieser eine Moment, wo alle anderen mich anguckten und sagten, ach. Und das ist manchmal ganz witzig, weil die Leute ja witzig reagieren, aber manchmal ist es auch einfach nur nervtötend, weil du halt nach wie vor sagen musst, ich bin übrigens anders als ihr. Und das könnte sich, wenn sich das normalisieren würde, das wäre schön. Im Großen und Ganzen ernsthaft angsteinflößend war es nicht. Wütend werde ich manchmal.
Oh,
Als
warum?
man uns neulich keine Familienkarte verkaufen wollte im Spaßbad, weil wir das Stammbuch nicht dabei hatten. Da könnte jeder kommen. Na, so Leute wie Sie, na. Also Familie ist für uns Mann und Frau. Beim zweiten Besuch hatte ich das Stammbuch dabei und habe sie relativ erbost hingeknallt und habe gesagt, da, wir sind verheiratet. Und das ist auch immer, also das macht mich tatsächlich wütend, offene Diskriminierung. Aber die ist selten.
Hast du das Gefühl, dass es tatsächlich noch sehr verbreitet ist, das Thema offene Diskriminierung?
Mache ich nicht die Erfahrung.
Okay.
Überhaupt nicht. Also es ist wirklich, die meisten Leute fangen sich schnell und denken sich dann, mei. Viele fühlen sich gerechtfertigt, mir erklären zu müssen, dass sie alles, was andere Leute privat zu Hause machen, total fein finden. Aber offene Diskriminierung ist aus meiner Perspektive sehr, sehr selten.
Okay. Find ich spannend, denn ich habe in meinem Umfeld ein oder zwei schwule Männer, die tatsächlich sehr, sehr, sehr viel Angst hatten, damals sich zu outen. Aber wahrscheinlich hast du ja auch schon die Einstellung von den Menschen um dich herum gekannt, sodass du dir vielleicht dachtest, naja, wird schon nicht so schlimm sein? Fragezeichen. Oder aber du warst schon so fest in deinem Charakter, dass du dir gedacht hast, wenn ich damit schick bin und d'accord bin, dann müssen das die anderen einfach akzeptieren. So habe ich es wahrscheinlich verstanden, ne? Dass du da so fest schon warst in deinem Charakter, dass du gesagt hast, meine Entscheidung, love it or leave it.
Das stimmt, das stimmt. Weil ich mir schon immer denke, ich will so geliebt werden, wie ich bin. Und wenn das jemand nicht passt, dann ist halt schade. Obwohl ich auch die Erfahrung gemacht habe, dass es Schwule schwerer haben, weil die Diskriminierung meistens von Männern ausgeht. Und Männer sind mit Lesben sind die immer fein, denken sich, naja, mei, vielleicht
Freuen
nehme ich ja mal.
sich. Spannend. Es ist jetzt vielleicht also der Vergleich hinkt vielleicht ein bisschen, aber vielleicht auch nicht das Thema. Erstmal muss ich mit mir klarkommen und wenn ich für mich eine Entscheidung getroffen habe, dann ist es egal, was die anderen denken. Ich glaube, dass in Deutschland viele Menschen, also wir sind ja schon so ein bisschen so eine Angstnation. Und ich habe das Gefühl, dass viele Menschen, auch wenn sie zu sich sagen, da hätte ich jetzt Lust drauf, angenommen irgendwie auswandern oder einen Job kündigen oder keine Ahnung, Haus verkaufen und in ein Tiny House ziehen, weil da hat man Lust drauf, dass es viele nicht machen, aus Angst vor der Reaktion der anderen. Was denkst du, warum du da mutiger unterwegs bist als vielleicht andere in der Form, dass du sagst, meine Meinung ist mir jetzt erstmal die wichtigste?
Ich denke, es hängt einfach mit der Selbstliebe zusammen. Wir haben zu wenig Selbstliebe bei uns. Die Leute, die lieben sich nicht. Die Leute sagen immer nur, wenn er mich positiv bewertet oder sie oder der Nachbar oder weiß der Geier, dann bin ich wertvoll. Aber wenn du dich selbst liebst und in dir ruhst, dann kannst du den Urteilen des Umfelds nicht so viel Gewicht geben.
Spannend, was du sagst, und das trifft genau. Also, ich hab ja drei Interviews respektive. Also, du bist jetzt das dritte Interview, aber ich hab insgesamt jetzt drei Interviews gehabt mit Frauen, und die Frauen, die ich davor interviewt habe, die haben genau dasselbe gesagt wie du. Die eine Dame ist in Kongo gegangen und hat dort eine Hilfsorganisation aufgebaut. Dann die Katja, die kennst du ja, die hat halt gesagt, ich gehe mal von der Schweiz nach Berlin, weil da habe ich jetzt Lust drauf und kündige meinen Job. Und ihr alle drei sagt, Meine Entscheidung ist erstmal die wichtigste, dann kommt lange gar nichts und dann teile ich mit. Ich frage nicht um Erlaubnis, sondern ich teile mit. Und ich glaube, und da bin ich bei dir, dass viele diese Selbstliebe nicht haben, dass sie sagen, ich liebe mich so sehr, dass ich meinem Herzen folge. Vielleicht auch dem, was meine Seele zu mir sagt, sondern stelle die Meinung der anderen über meine eigene. Glaubst du, das ist auch so ein bisschen so ein Frauending, dass man die Meinung der anderen über die eigene stellt?
Absolut, absolut. Wir sind Jahrtausende lang so erzogen worden. Ich gebe dir ein kleines Beispiel. Wenn ich mit meinen Kindern im Auto fahre, hören wir immer Disney-Musik. Und Disney ist wirklich sehr, sehr schön, besonders wenn man die Rolle der Frau in den Disney-Filmen anguckt im Laufe der Zeit. Wir hatten Mulan noch nicht geguckt, aber Mulan-Musik lief. Die Playlist ändert sich immer mal wieder. Und ich flippe völlig aus, wenn dieses Lied kommt. Weil Mulan wird ja da von ihrer Mutter auf diesen Hochzeitsmarkt gebracht, spielt ja in Asien, in China. Und ich erkläre meinen Kindern immer, wie schön es ist, dass sie jetzt in Deutschland leben, weil sie nicht verheiratet werden, weil sie nicht folgen müssen, weil sie nicht spuren müssen, weil die singen dann so schön, ja, wir müssen Gärten schlank sein und arbeitsam und ruhig und brav. Und das ist halt einfach das gewesen, was auf diesem Planeten den Frauen anerzogen wurde. So waren sie gut, so waren sie eine gute Frau. So wollte sie der Mann haben. Und das steckt immer noch in uns allen drin. Ich selbst höre diese Glaubenssätze, die mir in meiner Kindheit vermittelt worden sind, obwohl ich eine super selbstständige Mutter habe und eine super selbstständige Oma. Also ich habe da gute Vorbilder in meiner Familie. Trotzdem ist es gesellschaftlich eher erwünscht, dass man nicht sein volles Potenzial entfaltet als Frau.
Weil wenn man
Davon
das machen
entwickelt
würde,
man
dann, sorry, wenn ich da reingrätsche, dann könnte man ja dem Mann nicht den Rücken frei halten.
sich. Genau.
Noch
Ich
was?
musste so lachen, weil neulich hatte jemand mein LinkedIn-Profil angeguckt und meinte, boah, du machst ja so viel und dieses und jenes und das und jetzt auch noch die Arbeit und wie schaffst du das alles? Und dann meinte er, ich mache das auch, aber ich habe halt eine Frau zu Hause, die sich um die Kinder kümmert. Und dann sage ich, ja, du wirst lachen, ich habe eine Frau zu Hause, die sich um die Kinder kümmert. Also wir haben schon auch eine Rollenverteilung bei uns in der Familie, aber da haben wir uns bewusst als Team dafür entschieden, dass wir das so verteilen und das ist nicht irgendwie gezwungen oder.
Ja, ist spannend und hierzu möchte ich noch was hinzufügen, weil vorhin, ich habe vorhin, heute ist Samstagmorgen, ich habe ein bisschen auf der Couch gechillt, habe Kaffee getrunken und bin so durch Instagram durch und da werden ja immer so Reels angezeigt. Und dann kam ein Reel von einer Dame und dann stand als Überschrift, so zeige ich meinem Mann Respekt. Und dann siehst du sie, wie sie in völliger Inbrunst sein Hemd bügelt. Und ich dachte
Okay.
erst irgendwie, das ist so eine Verarsche der 50er-Jahre-Werbung oder so, bis ich gecheckt habe, das meint die auch noch ernst.
Okay.
Und dann dachte ich mir so, okay, wow, spannend. Ich habe das noch gar nicht so bewertet, weil es hat mich aber getriggert. Und dann dachte ich so, okay, spannend. So zeigt man seinem Mann Respekt. Und zum Thema Rollenverteilung will ich meinen Senf auch noch dazugeben. Ich habe mit meinem Freund hier das so gestaltet, dass wir uns eine Putzfrau gönnen. Und ich habe für mich entschieden, wenn ich irgendwann mal Kinder kriegen sollte, dass ich mir ein Kindermädchen nehme. So, und ich hatte mir die Frage gestellt, klar, es ist natürlich eine Frage der Finanzierung, der Leistbarkeit, kann man es möglich machen? Aber ich glaube, viele Familien könnten es möglich machen. Aber trotzdem, und das fällt mir jetzt auch gerade ein, ich habe mit einer Klientin gesprochen die Tage, die meinte zu mir, sie wäre total kaputt, alleinerziehend, aber verdient sehr gut Geld, sie wäre abends immer so kaputt und dann müsste sie ja noch den Haushalt und dann müsste sie ja noch kochen. Und dann sage ich zu ihr, stopp, du musst gar nichts. Und dann sagt sie, hä, wie meinst denn du? Ich so, warum stellst du dir niemanden ein, der für dich die Sachen wegräumt und putzt? Und warum fährst du nicht beim Asiaten deines Vertrauens vorbei oder gehst was essen? Und dann sagt sie zu mir, darf ich das? weil ich habe ja Zeit abends.
Ja,
What?
oh, ja, krass. Aber
What?
wer müsste ihr denn die Erlaubnis geben?
Ich glaube, das ist so gesellschaftlich eindoktriniert. Und auch wenn man
Ja.
zum Beispiel diese Rollenverteilung hätte, Mann geht arbeiten, Frau bleibt zu Hause, auch dann darf man sich doch Personal einstellen, wenn man das möchte. Why not? Wer hat denn festgesetzt, dass man so leben muss, wie halt alle leben?
Ja, und man schafft ja Arbeitsplätze.
Auch?
Also so ist ja auch. Also erstens mal gibst du anderen Leuten Arbeit und zweitens sorgt es auch für Stabilität und nichts ist undankbarer als Hausarbeit, weil sie nie zu Ende geht und weil sie keine
Und
Anerkennung
sich
bringt.
wiederholt.
Ja.
Ja,
Ja.
spannend. Also über dieses Thema, ich merke schon, da könnten wir sehr lange drüber sprechen, aber ich will es jetzt gar nicht so ausufern. Ich möchte mit dir noch über ein anderes Thema sprechen. Nämlich, es geht ja ums Thema Mut. Vielleicht erstmal die erste Frage. Ich weiß nicht, ob du ad hoc da irgendwie eine Antwort drauf hast. Vielleicht ja, vielleicht nein. Wenn nicht, auch nicht schlimm. Aber was bedeutet für dich Mut?
Mut heißt, neue Dinge zu tun, wo man nicht sicher ist, wie es ausgeht. Mut heißt auch sich stark zu machen für seine eigene Meinung, für die Meinung von anderen. Mut heißt, Haltung zu zeigen und seinen Mund aufzumachen, nicht nur duldend und demütig zu sein, sondern zu sagen, nö, bis hierhin und nicht weiter. Ich bin aber der Ansicht, das hat für mich alles mit Mut zu tun.
Okay, und dann ist es ja aber so, wenn man neue Dinge ausprobiert, dann weiß man ja am Anfang, wenn man losgeht, nicht, wie geht's aus. Sprich, man hat immer auch ein gewisses Risiko, dass es failt, dass es nicht klappt. Findest du es wichtig, dass man das mit einbezieht in seine Überlegung, ob man jetzt mutig ist oder nicht?
Ich weiß nicht, wie andere das machen, aber ich kalkuliere das schon ein, eine gewisse Wahrscheinlichkeit zu scheitern und wie mag ich mich danach fühlen. Das kann man, wenn man die Zeit hat, um sich vorher zu überlegen, ob man mutig sein will oder nicht, dann ist es durchaus vernünftig, denke ich, wenn man das mit einkalkuliert oder was es dann mit einem macht. Nur manchmal ergibt sich's ja auch, dass man mutig sein muss in Situationen, wo man nicht erst vorher ewig überlegen muss.
Ja. Denkst du, das ist dann einfach dem Charakter geschuldet, dass man so ist, wie man ist? Also meinst du, es gibt Menschen, die sind eben einfach mutig und andere eben nicht?
Womöglich gibt es kleine Unterschiede ab Geburt. Ich denke aber, dass viel einfach die jeweiligen Lebenserfahrungen mitbringen. Wenn du dreimal mutig warst und belohnt wurdest, weil es gut ausgegangen ist, wirst du prinzipiell mutiger sein, als wenn du dreimal mutig warst und auf die Schnauze gekriegt hast. Ich habe zum Beispiel, es gibt ja dieses schöne Bild von der Komfortzone. Du hast die Komfortzone, dann hast du. Was kommt danach? Die Angstzone, dann kommt die Lernzone und dann kommt die Wachstumszone. So ungefähr ist so ein Bild, was immer mal gerne benutzt wird. Ich glaube, zwischen der Komfortzone und der Angstzone ist noch eine kleine Zwischenschicht und zwar ist es die Zweifelzone. Das ist das, was du meintest. Überlege ich mir jetzt, was kann schiefgehen? Bin ich überhaupt dafür geeignet? Habe ich die Skills? Bin ich charakterlich dazu? Das ist die Zweifelzone. Wenn du zu sehr in den Zweifel gerätst, dann fällst du wieder zurück in die Komfortzone und gehst genau nirgends hin. Deswegen in einem sinnvollen Maß damit beschäftigen, aber nicht Kopfkino. Die schlimmsten Dinge, die einem passieren im Leben, sind die, die man sich vorstellt. Weil so schlimm, wie man sich die Sachen vorstellt, so treten sie nie ein. Und das ist tatsächlich ein sehr befreiender Gedanke und meine Frau hat mir den beigebracht. Und es stimmt wirklich. Also ich kann mir totale Katastrophen vorstellen und noch nie ist irgendwas davon eingetreten. Ich habe mir aber auch, ich mag ja neue Herausforderungen, ich mag ja dieses Komfortzone verlassen. Ich habe ja da schon Freude dran. Natürlich, wenn ich die Chance habe, es zu gestalten, dass ich sage, ach Mensch, ich gehe jetzt erstmal hier in diesen geschützten Rahmen, gehe ich erstmal so einen Schritt raus und gucke, dann mache ich das auch gerne überlegt. Ich war bei den Wirtschaftsjunioren im Vorstand und hatte deswegen die Chance, mir Bühnenauftritte zu gestalten, indem ich die Moderation übernommen habe für Events und konnte also sehen, das ist meine Hood, ja, das sind meine Kumpels, da tut mir keiner was und so, da kann ich vorne stellen, mich hinstellen. Und dann habe ich gesehen, ich stehe gern vorn. Und ich halte meine Meinung jetzt immer wieder bei der Selbstliebe und bei der Selbstüberzeugung. Ich halte meine Meinung für so interessant, dass ich sage, ich möchte sie gern mehr Menschen vermitteln, weil viele sich verstecken. Viele, die weniger in der Selbstliebe sind, haben diese Ausreden für sich so, naja, was hilft es denn jetzt, wenn ich, ja, aber wenn jetzt nur ich das Schnitzel nicht mehr esse, dann rette ich damit auch nicht die Welt, dann verhindere ich damit auch nicht den Klimawandel. Aber dieses Kleinmachen ist was, was dem Planeten sehr schadet, glaube ich, weil wir damit unsere Macht nicht ausspielen, die wir haben, wenn wir uns gemeinsam groß machen. Und deswegen wollte ich auf die Bühne und habe mich für eine Speaker-Ausbildung entschieden, weil ich gesagt habe, so, wenn ich jetzt aber rausgehe, dann möchte ich es auch können. Und da hatte ich auch so eine, das war schon eine Herausforderung, wo ich mir dachte, oh, und dann stehst du auf der Bühne in diesem Kölner Theater und das sind alles Fremde, die hast du nicht, weißt du nicht, wer da sitzt. Da weißt du nicht, ob die dich super finden oder ob die dich saublöd finden oder ob das überhaupt reicht, was du da zu erzählen hast. Und meine Vorstellung war, ich betrete diese Bühne, ich gehe da raus und meine Komfortzone wird wie so eine Supernova so pff, ins Unendliche groß werden. Und dann habe ich die Ausbildung gemacht, habe verschiedene Schritte auf dem Weg absolviert, die geplant waren. Und dann ist dieser Tag da, vor einem Jahr ungefähr, und ich stehe in Köln, war das erste Mal in der Maske, stehe hinter der Bühne, höre meine Anmoderation und dann laufen meine Füße raus, ohne dass ich ihnen den Befehl gegeben habe, weil die Musik, ne, so war so. Und ich stehe auf dieser Bühne und denke mir, da ist ja gar keine Supernova. Das ist ja wie im Wohnzimmer. Und das war sehr, sehr lustig, weil es hat schon Mut erfordert, zu sagen, ich mache das jetzt, ich probiere das jetzt, ich gehe da jetzt hin. Aber tatsächlich diesen Mut habe ich dann am Schluss gar nicht gebraucht, weil ich mir dachte, oh Mensch, fühlt sich ja total geschmeidig an, fühlt sich ja an, als muss ich hier sein. Und das ist wirklich spannend, weil jetzt werde ich von Leuten angesprochen, die sagen, wow, du bist ja so mutig, du gehst auf die Bühne, du stellst dich vor die Leute, du hältst da eine Ansprache. Und ich selber fühle das aber gar nicht. Ich fühle gar nicht, dass der Mut notwendig ist. Insofern ist es wahrscheinlich ein Teil Veranlagung, aber zum großen Teil auch die positiven oder negativen Erfahrungen, die man auf dem Weg macht, die einen in die mutige oder in die weniger mutige, sicherheitsliebende Richtung bewegen.
Spannender Ansatz und da habe ich eine Frage. Kennst du, wie heißt er denn, dieser Sänger, der zu DSDS 12 Jahre hintereinander gegangen ist?
Ja.
Wie
Ja.
heißt
Er heißt Menderes, obwohl ich das
er?
wirklich
Menderes.
wenig
Menderes.
gucke. Ja.
So, also wenn man nach der These gehen würde, also ich stimme da total mit ein, aber dann gibt es ja auch noch so Ausnahmemenschen wie Menderes, der 12 Jahre hintereinander keine positive Erfahrung gemacht hat und hat es trotzdem gemacht. Und da glaube ich, geht es auch noch mal darum, dass du eine Vision hast, die größer ist als jede Ablehnung, die du erfahren kannst. Und ich könnte mir vorstellen, dass viele auch keine Vision haben, für die sie brennen. Weil sie eben denken, naja, was soll ich denn alleine hier schon bewirken? Die Welt geht unter, die Umwelt wird zerstört, wir haben Plastik im Wasser, überall ist Krieg, die Leute schlachten sich gegenseitig ab, die Leute, was weiß ich, mit dem Welthunger haben wir auch auf der Erde, Menschen sterben, was soll ich da jetzt machen? Dann kümmere ich mich halt um mich und mach so eine Morning Routine, tu mir was Gutes und trinke einen Kaffee. Ja. Aber wenn alle so denken würden, dann würde sich ja hier nichts ändern. Was ich noch sagen möchte, du hast was Spannendes gesagt, nämlich als du dann da auf der Bühne standest, da war es dann nicht mehr so schlimm. Aber der Mut war ja, dass du dich da überhaupt erstmal anmeldest. Weil da kommt wieder diese Angst vom Unbekannten, nämlich Ich glaube, ich hätte an deiner Stelle vor der Speaker-Ausbildung mehr Respekt gehabt als vor der Speech. Weißt du warum? Weil da Leute proaktiv sitzen, die mir sagen, was ich falsch mache in deren Augen. Weißt du, wie ich meine? Also so würde ich es mir jetzt vorstellen.
Die sind aber alle ganz lieb und die sind sehr, sehr gut geschult im diplomatisch konstruktive Kritik üben.
Okay.
Also da ist man in sehr, sehr guten Händen gewesen. Aber ich verstehe, was du meinst, ja. Aber da habe ich mich witzigerweise auch nie schwer getan. Wenn jemand zu mir sagt, das und das und das war schlecht, dann kommt es immer darauf an, respektiere ich diese Person als in der Lage, mich zu beurteilen und mir da Verbesserungsvorschläge zu geben. Wenn das für mich ist, ja, dann dürfen die mir auch sagen, was ich falsch mache und dann versuche ich es besser zu machen. Aber wenn ich sage, ich kann die andere Person nicht respektieren, dann ist mir das auch Schnuppe, wie sie mich verurteilen.
Aber konntest du dann du selbst sein, während du die Rede gehalten hast vor diesen Beurteilern, wenn du wusstest, die gucken, wie ich meinen Kopf drehe, wie ich meine Hand bewege? Also ich weiß nicht, ich könnte mir vorstellen, ich bin dann irgendwann steif wie so ein Stein, weil ich weiß, wenn ich jetzt so mache, dann sagen sie, nee, du drehst dich zu weit nach rechts und dann hast du komisch geguckt und dann hast du komisch geatmet, weißt du, ich meine, so ge geht
Ja.
dann nicht die Authentizität flöten?
Das, so ist aber die Ausbildung nicht zum Glück. Also die sagen ja auch, Authentizität ist das Wichtigste. Die sagen, natürlich ist es für die Audience einfacher, wenn du nicht wie ein Flummi durch die Gegend hüpfst. Aber wenn das einfach so mega dein Wesen ist, dass du einfach nicht authentisch rüberkommst, wenn du still stehst, dann hilft es ja nichts. Also man muss man selber bleiben. Natürlich kriegt man Tipps über Rhetorik und über den Struktur vor allem, über den Aufbau und die Struktur von der Keynote,
Okay.
wie man das gestaltet. Und das hat ja mit meinem Charakter nichts zu tun.
Das ist gut
Also
zu
ich
wissen.
konnte absolut ich selber sein.
Perfekt. Und dann wären wir schon bei dem Thema, was mir jetzt gerade kommt, Authentizität. Authentisch sein erfordert, glaube ich, sehr viel Mut. Denn es gibt Menschen, die sind wie Chamäleons, die passen sich immer an die Leute an, mit denen sie gerade unterwegs sind, aber zeigen kein Profil. Hast du eine Idee, woran das liegt?
Also wir wollen ja alle erfolgreich sein im Leben. Und wenn man früh lernt, dass man durch extreme Anpassung erfolgreich ist, ich komme wieder auf die gleiche Schiene zurück, fällt mir auf, dann es sind die zwei Sachen. Ich werde immer schräger im Alter, muss ich feststellen. Ich werde auch immer undiplomatischer in dem Filter von dem, was ich denke, zu dem, was ich dann sage, erst in letzter Zeit. Das ist sehr, sehr lustig, also zumindest für mich. Und ich stelle fest, dass es mir so saugut geht, wenn ich genau das sage, was ich mir denke. Nicht irgendwie mich verbiege, weil es ja viel weniger anstrengend ist. Stell dir vor, du musst ständig gucken, wie will mich jetzt jemand haben? Also das stelle ich mir super anstrengend vor, besonders da muss man sich das auch noch alles merken und muss verschieden. Für mich wäre das einfach nie eine Lösung gewesen, mich so anzupassen an das Außen. Wenn, jetzt habe ich meinen Faden verloren. Ich habe dieses Chamäleon-Bild im Kopf. Das irritiert mich gerade so, weil diese Chamäleon-Menschen, die sind für mich zum Beispiel super schwierig. Wenn du, das ist ja so Fähnchen im Wind.
Ja.
Und für mich sind Fähnchen im Wind, Leute, sehr, sehr schwer zu respektieren. Weil du weißt ja nie, was wieder für ein Auslöser kommt und dann schwenken die um und du kannst ja damit nicht rechnen. Also du kannst ja nicht, es ist ja keine belastbare Beziehung, die du zu solchen Menschen haben kannst.
Total. Meinst du, dass unser Schulsystem daran interessiert ist, aus uns Menschen zu formen, die authentisch ihre Meinung vertreten?
Nein.
Ja.
Ich habe zwei Kinder im grundschulfähigen Alter, zweite, dritte Klasse. Und letzte Weihnachten habe ich sowohl der neuen Grundschullehrerin als auch dem Schulrat im Landratsamt Literatur vorbeigebracht für die Weihnachtsferien. Ob ich damit erfolgreich bin oder nicht, weiß ich nicht. Aber Es gibt schöne Ansätze, Education for Future von Gerald Hüther, der ist ja sehr am Kindeswohl interessiert und an der echten Persönlichkeitsentwicklung. Die Schule ist natürlich null darauf ausgerichtet. In irgendeinem klugen Buch habe ich gelesen, die Schule ist das Kind von der Kirche und dem Militär. Und das ist, empfinde ich tatsächlich so. Unsere Kinder beschützen wir davor, weil wir sagen, wir lieben sie auch mit Fünfern in Deutsch. Ja. Also mein Ziel als Mutter ist es, das Seelenheim meines Kindes zu beschützen über die Grundschule hinweg. Deswegen gehen wir ganz anders damit um. Wir haben dafür Irritation gesorgt bei der Erst-Zweitklasslehrerin, weil ich gesagt habe, es ist mir völlig Schnuppe, was der für Noten hat. Der soll lernen, wie man rechnet und wie man schreibt. Und er soll er selber sein und er soll Freude haben. Meiner hat jetzt Freude an Kunst und Werken und solche Sachen. Was nicht schwierig ist, das hat uns allen Spaß gemacht, als wir Kinder waren. Das wird jetzt gestrichen. Dadurch, dass die Kinder so schlecht sind in den PISA-Studien, will man jetzt den Lehrplan umschalten, will mehr Mathe machen, mehr Deutsch und will weniger gestalten und Kunst und diese Geschichten machen. Das ist für mich Vollkatastrophe, weil noch mehr Freude verloren geht an der Schule und weil noch mehr Druck kommt und noch mehr, es ist, also Schule und auch alles, alle, die mit reingezogen werden, sind so belastet momentan. Gerade sitzen die oben und machen Hausaufgaben. Fünf Hausaufgaben hat sie auf die Zweitklässlerin. Die schreibt jetzt stundenlang, schreibt die
Samstag.
jetzt. Naja, klar, Freitag haben wir nichts gemacht. Also Freitag gönnen wir uns einfach mal
Ah,
nichts machen.
okay.
Aber dann muss halt am Samstag früh, bevor das Wochenende anfängt, müssen halt die Hausaufgaben fertig gemacht werden. Das dauert Stunden, das ist wirklich Katastrophe. Und nur damit du still sitzt, damit du brav die Aufgaben machst, damit du schön, das ist natürlich für meine Frau und mich nicht das erstrebenswerte Ziel. Also wir schauen, dass wir halt durch dieses aktuell vorhandene, unseres Erachtens völlig veraltete System durchkommen, ohne dass die Persönlichkeiten unserer Kinder viel Schaden nehmen.
Okay, aber das finde ich schön, dass ihr da so ein Bewusstsein an den Tag legt, dass ihr auch wirklich kritisch guckt. Ist alles okay? Es gibt ja auch Lehrer, die völlig unreflektiert einfach mal Traumata verursachen bei Kindern, weil sie nichts anderes machen, als zu kritisieren den ganzen Tag.
Ja. Das ist schwierig. Es ist auch schwierig, so einen großen Klotz zu verändern. Das glaube ich sofort. Nur diese Skills, die in der Schule aktuell noch vermittelt werden, sind ja keine, die unsere Kinder später im Berufsleben brauchen. Also dieses Hörige und dieses Brave und dieses nicht den Mund aufmachen und nicht die eigenen Stärken zur Geltung bringen, ist ja nichts, was man später braucht. Gehe ich schwer davon aus.
Im Angestelltenverhältnis schon. Es sei denn, und da müssen wir hin, die Arbeitswelt muss sich ja auch verändern. Und die wird sich verändern. Und hörige Mitarbeiter bringen jetzt nicht den Wahnsinnsmehrwert, nämlich die Unternehmer im Unternehmen, die sagen, hey, probieren wir es mal rechts rum, probieren wir es mal links rum. Habt ihr schon mal darüber nachgedacht oder hierüber nachgedacht? Ich glaube, dieses militärische System auch in der Arbeitswelt hat ausgedient.
Das
Schauen
glaube ich auch.
wir mal.
Und ich freue mich schon darauf.
Ja, ich auch. Gehen wir nochmal zurück zum Thema Speaking. So, du hast dich jetzt getraut, auf die Bühne zu gehen. Und ich hatte ja gesagt, manchmal braucht man einfach ein starkes Why, um durch seine Ängste durchzugehen. Also es hat mir auch immer geholfen, wenn ich mir gedacht habe, mein Why ist so groß, dass ich muss da jetzt einfach durch. Fertig. Jetzt bist du ja nicht auf die Bühne gegangen, um irgendwie ein bisschen Comedy zu machen, sondern du hast ja wirklich ein starkes Why. Hol uns mal ab, was ist denn da dein Why gewesen oder auch immer noch?
Also die Situation, in die wir unsere Welt bringen, unsere Lebensumfeld, treibt mich immer mehr um. Dieses völlig ausgeartete, suchthafte Konsumverhalten, was unseren Planeten völlig zerstört, kann nicht so weitergehen. Es startete tatsächlich damit, dass ich Mutter wurde. Es hat ein paar Jahre gebraucht. Aber was mein Herzensthema ist, ist, ich will, dass es mein meine Kinder später so schön haben wie wir. Also sprich, dass immer noch Natur da ist, die schön ist. Dass man nicht auf dem Motorrad mit der Schrotflinte durch die Wüste fährt und den letzten Fleck sucht, der noch bewohnbar ist. Und deswegen müssen wir uns bewegen. Wir müssen diese Situation, in der wir sind, überdenken. Wir müssen unser Verhalten ändern. Und jeder kann mitmachen. Und ich habe für mich einen schönen Weg gefunden, wie ich auch aus dem Bayerischen Wald mitmachen kann, die Welt zu retten. Und das wollte ich über die Keynote zu den Menschen rausschreien und ihnen auch sagen, jeder kann, wenn er will, wenn er sich dafür entscheidet, einfach sich beteiligen auf verschiedenste Arten und Weisen.
Und wie geht das?
Das ist praktisch. Ja, genau. Naja, du kannst ja anfangen mit keine Shampooflaschen mehr zu kaufen, sondern einfach Haarseifen. Du kannst aber auch, wenn du wie ich im Bayerischen Wald sitzt, wo es total paradiesisch ist und wo man denkt, der Weltuntergang kommt bestimmt nicht, weil hier ist alles schön und wenn die Welt untergeht, haben wir eh noch 100 Jahre, weil wir ein bisschen hinten dran sind. Aber wenn du hier bist, hast du eine wunderschöne Möglichkeit, die viele Leute noch ignorieren. Und zwar kannst du über dein Geld wirksam werden. Du kannst über die Macht, die du mit deinem Geld hast, investieren in Sozialunternehmen, in Impact-Unternehmen, in Startups, die abgefahrene, coole Ideen haben, um die Situation, in der wir gerade sind, zu verbessern. Das ist tatsächlich allerdings etwas riskant und das ist auch mit Mut verbunden, dass man sagt, ich traue mich jetzt, diese Summe einem jungen, innovativen Unternehmen zu geben und bin mir nicht ganz sicher, ob es klappt oder ob es nicht klappt.
Okay, und wie lange machst du das schon?
Das mache ich jetzt seit 2,5 Jahren.
Und ist es schon sehr schief gegangen?
Ich habe einige Investments gemacht und eines davon ist schon abgeraucht. Ja, es war klar, das wird irgendwann passieren. Also diese Erfahrung wird man machen. Wenn man Investor ist, dann wird man auch Geld verlieren. Dass das so schnell geht, war mir nicht bewusst, aber naja.
Aber du hast auch Positivbeispiele, oder?
Ich habe auch Positivbeispiele. Weil die Menschen, mit denen ich dort arbeite in diesen Startups, die sind natürlich schon sehr idealistisch, aber sie sind jetzt keine Fantasten. Also sie sind realistisch unterwegs, was technische Möglichkeiten angeht und erobern die Welt, erobern den Markt. In deiner Ecke war ich auch kürzlich, vor 2 Jahren, also ist grob deine Ecke. Ich war ja in Kenia und in Uganda. Und habe eine Firma besucht, in die ich investiert hatte. Die machen innovative Low-Tech, um eben Sonnenenergie direkt zu nutzen und greifen damit 11 von den 17 Nachhaltigkeitszielen an, um die Lebenssituation von Menschen in der Subsahara-Zone zu verbessern. Und das ist einfach unfassbar schön, was man für Möglichkeiten hat, wenn man seine Macht teilt, also sein Geld mit kreativen Menschen, die Ideen haben und mutig vorangehen.
Okay, und wie entscheidest du, wem du da hilfst? Ist das quasi, ist Impact eine Homepage, wo dann die Projekte vorgestellt werden? Also wie bei Crowdfunding oder wie kann ich mir das vorstellen?
Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Also du kannst entweder hochrisikoreich direkt in Startups investieren, das empfehle ich aber nicht. Du kannst mittlerweile auch über Plattformen investieren. Das heißt, Experten sitzen zusammen und bewerten die Unternehmen und schauen wirklich, wie die Erfolgschancen sind und machen Due Diligence-Prüfungen, die viel besser sind als das, was ich jemals allein machen könnte. Und du beteiligst dich quasi an Investitionen. Da kann man auch schon mit 1.000 Euro starten. Also man braucht jetzt keine 1/2 Million investieren, sondern man kann wirklich sehr, sehr niederschwellig schon mit Impact Investment anfangen.
Und das ist dann quasi, da werden dann Unternehmen zusammengestellt, ein Portfolio und du investierst ins Portfolio.
Genau.
Ist quasi wie ein Fonds, richtig?
Ja, so ähnlich.
Ja. Und wenn dann ein Unternehmen abschmiert, also bei einem aktiven Fonds, soweit ich weiß, ist es ja so, dass dann, dass es dann rausgenommen wird und ersetzt wird. Also so ein Fondsmanager guckt dann, dass er das austauscht. Ist das da auch der Fall? Weißt du das?
In dem einen gesammelten Investment, was ich habe, ist es noch nicht vorgekommen. Also ist ein Unternehmen abgeschmiert, weil sie irgendeine Lösung hatten, die durch ChatGPT einfach ersetzt wurde und dann war der Geschäftszweck weg. An denen war ich aber nicht beteiligt. Weiß ich jetzt nicht genau, wie das funktioniert.
Okay. Wo kann man da auf
Weiß aber,
welche? Ja, du?
das ist, es gibt eine App. Dadurch, dass die Schüler ja so gestresst sind in der Schule, gibt es eine App, die unterstützt Kinder beim Einschlafen oder wenn sie nachts aufwachen. Das sind kleine Gute-Nacht-Geschichten, Meditationen. Sehr, sehr süß. Und unsere Kinder bekommen in Kürze auch solche Depots angelegt, wo genau dieses Startup drin ist, was diese App gemacht hat. Das heißt, sie können dann eine Teilhabe haben an dieser wunderbaren App, die uns jede Nacht in den Schlaf meditiert. Ganz schön.
Was sagst du jetzt zu Menschen? Nehmen wir mal das Thema Investment. Also ich persönlich investiere auch. Ich investiere eigentlich alles in mein Unternehmen, in meine Weiterbildung, in zwei Hilfsorganisationen. Und bin auch mit ETFs noch ein bisschen unterwegs. So, und das liegt einfach daran, dass wir eine Inflation haben und die Inflation tatsächlich viel höher ist als die wir ja nach außen kommuniziert bekommen. Und das Geld, was auf meinem Konto liegt, ist minus Sparen. So. Ich finde es total logisch. Und wenn man sich dann mit Investment, also mit Invest auseinandersetzt und dann sagt, okay, ich muss ja jetzt nicht irgendwie die risikoreichsten nehmen, dann macht es total Sinn zu investieren. Was glaubst du, woran liegt es, dass viele immer noch eine Hemmschwelle haben zu investieren?
Ein Freund von mir sagte, die 10.000 Euro, die er auf der Bank hat, sind ihm lieber als die 50.000, die es vielleicht werden könnten, wenn er investiert. Also haben ist besser als vielleicht später mal haben. Ich glaube, dass die Leute sich nicht so sehr bewusst sind über das Negativsparen, dass man es sich wegignoriert. Und deswegen denkt, alles, was da liegt, ist doch super, soll es da mal liegen. Dass es aber woanders liegen könnte und sich viel besser für den ganzen Planeten auswirken könnte, indem du zum Beispiel zu einer nachhaltigen Bank gehst, die nur Kredite vergibt an Sozialunternehmen oder an Klimaschutzunternehmen. Da sollten die Leute mal drüber nachdenken. Ich glaube, die Deutschen sehr sind sicherheitsgetrieben, unfassbar sicherheitsgetrieben. Und natürlich ist Investieren immer Unsicherheit. Auch wenn du in BMW investierst, ist es Unsicherheit. Deswegen lieber in die Matratze oder in den Sparstrumpf und ja nicht weggeben, ja nicht die Kontrolle verlieren.
Aber jetzt könnte man ja trotz dessen, dass man sicherheitsliebend ist, trotzdem investieren, indem man, nehmen wir deinen Freund mit den 10.000 Euro, der muss ja nicht seine 10.000 Euro da rein investieren. Aber angenommen, wenn der irgendwie jeden Monat 100, 200 Euro weg investiert, das wird doch wahrscheinlich nicht wehtun, oder?
Diese Möglichkeiten gibt es, dass du mit solchen monatlichen Sparplänen in nachhaltige Unternehmen investierst. Gibt es auch Startups, die sowas möglich machen?
Und weißt du zufällig, ob das schon viele Menschen sind, die da rein investieren?
Ich kenne jetzt keine genauen Zahlen. Ich glaube, in so Gegenden wie meiner, wo man so sehr traditionsbewusst ist, ist es schwierig, die Menschen auf diese Schiene zu bringen, weil man geht schon seit Generationen zur Hausbank. Die Hausbanken, die folgen zwar jetzt nach mit nachhaltigen Fonds, tun sich aber noch ein bisschen schwer. Das ist auch einer der Gründe, warum ich gesagt habe, ich möchte gerne auf die Bühne, um genau hier in meinem Umfeld mal vorzuleben, was es denn überhaupt für Möglichkeiten gibt.
Und glaubst du, wenn man ein unmutiges Leben lebt, dass man ganz viel Potenzial verschwendet?
Ich denke schon. Ich denke schon.
Ich meine, wir müssen ja jetzt nicht so krass idealistisch werden, aber die Menschen, die die Welt verändert haben, zum Beispiel Nelson Mandela, ich meine jetzt im großen Stil, oder Gandhi, die haben eine Meinung vertreten, die die Mehrheit nicht vertreten hat. Und es war denen aber egal, weil die Vision größer war, der Traum größer war als die Hindernisse. Und du wusstest ja auch nicht, als du auf die Bühne gegangen bist mit deinem idealistischen Thema, ob die Leute nicht sagen, boah, boring, interessiert keinen, oder?
Nein, das wusste ich nicht.
Hast du dir da Gedanken gemacht, ob die Leute das irgendwie annehmen oder sich drüber lustig machen?
Ich glaube, man muss, wenn man in die Öffentlichkeit geht, immer mit so einem gewissen Shit-Zeug rechnen, was von irgendwelchen unmutigen Menschen, die zu Hause sitzen und nichts Besseres zu tun haben, als über Mutige zu urteilen, abkriegt. Das darf man dann nicht so ernst nehmen. Und ja, um diese Frage konkret zu bestätigen, die Vision von dem Planeten, auf dem ich meine Kinder sehen will und auf dem ich meine Enkelkinder sehen will, die ist stark. Und diese Vision, die muss auch in die Köpfe von den anderen Leuten rein, damit das dann tatsächlich auch eintritt.
Ich habe den Eindruck, dass immer mehr Menschen wach werden und merken, wir rennen in eine falsche, was heißt falsche Richtung, aber dieses höher, schneller, weiter zerstört unseren Planeten und dementsprechend unsere Lebensgrundlage. Und dass dieses schneller, höher, weiter einfach mal ein bisschen ausgebremst werden muss. Wir können nicht nur so Attacke nach vorne, sondern wir müssen halt auch mal nach links und rechts gucken, worauf ich hinaus möchte. Ich habe den Eindruck, das ist mein Eindruck, dass primär Frauen gerade aufwachen und sagen, stopp. Ich sage jetzt nicht, dass keine Männer aufwachen, aber ich habe das Gefühl, viele Männer haben es noch nicht so mitgekriegt. Hast du auch den, also ich habe da jetzt keine Statistiken oder Zahlen oder so, hast du auch den Eindruck oder geht es nur mir so?
Ich hatte gerade ganz gemeine Gedanken im Kopf. Und zwar musste ich spontan an Autos denken. Also Herren haben ja diese komischen Kompensationsdinger vor der Tür stehen, diese Karren, die kein Mensch braucht. Also die ja
Ja.
eine Ressourcenverschwendung sind und den Planeten ruinieren. Und wenn der Herr sich im Verhalten ändern möchte, dann müsste er ja was daran tun, womöglich. Das ist natürlich schon eine große Hürde. Allein deswegen, also es geht um Statussymbole. Ich glaube, Frauen, ich bin jetzt keine mit krassen Handtaschen und krassen Schuhen, also ich weiß nicht, wie sich das anfühlt, wenn man sich denkt, man müsste das jetzt entbehren. Das kann ich leider nicht beurteilen. Aber ich glaube, der Verzicht, vielleicht fällt der Verzicht Frauen einfach einfacher, weil das ist jetzt aber nur, tatsächlich, das ist nur geraten auf diese Frage. Andererseits, Frauen sind halt, kümmern sich um die Kinder, hatten die Kinder im Bauch und pressen sie raus und müssen dann schauen, dass die Welt schön ist. Ich glaube, da sind wir nochmal anders involviert als die Väter, obwohl sich das ja auch zum Besseren verändert. Und ich als Mutter könnte mein Kind nicht in den Krieg schicken. Ich kann aber auch nicht das Nachbarskind in den Krieg schicken oder wen auch immer. Ja, ich möchte, dass kein Kind von keiner Mutter auf dieser Welt in einen Krieg geschickt werden muss. Und das ist halt meine Betrachtungsweise und nicht, ich will jetzt aber diesen Landstrich noch haben und den, ich weiß, zerrät mich hier im Kopf und Kragen.
Ja, alles gut.
Vielleicht betrachten wir einfach die Sache emotionaler und sind deswegen eher auf die Seite des Guten zu bewegen.
Und wenn uns jetzt hier, ich will jetzt nicht splitten zwischen Männern und Frauen, wenn jetzt hier Menschen zuhören im Podcast oder dann unser YouTube-Video sehen und wenn man sich so einen Mut-Podcast oder so ein Mut-YouTube-Video anguckt, dann ja meistens, weil man irgendwas im Herzen trägt, was man gerne machen möchte, aber sich noch nicht traut. Andernfalls würde ich mir wahrscheinlich was anderes angucken. Irgendeine Kochshow oder whatever.
Ja.
Wir könnten jetzt wahrscheinlich noch 3 Stunden weiter quatschen, aber ich glaube, das war schon ganz, ganz viel ja, Inhalt, ganz viele Nuggets, die du uns da mitgegeben hast. Also vielen Dank dafür schon mal. Aber wenn jetzt jemand zuhört oder zuguckt und sagt, ja, ich traue mich immer noch nicht, hast du vielleicht noch mal, weiß ich nicht, so eine Abschlussmotivation, wenn sich jemand sagt, ja, ich traue mich nicht, warum jemand mutig seinem Herzen folgen sollte.
Da kann ich zwei Sätze sagen. Alles, was nicht dem Herzen folgt, ist einfach verbiegen und ist man nicht selbst. Und das Zweite ist, man muss es einfach machen. Es ist unfassbar schön, wie gut sich's anfühlt, wenn man einfach mal über seinen Schatten springt und einfach mal den nächsten Schritt macht und schaut, wohin die Reise geht, was man für Potenziale heben kann, welchen Weg man gehen kann.
Mega, mega
Das
schön.
macht
Ja,
Spaß.
du. Mega schön, mega wertvoll und auch nochmal zum Thema Selbstliebe, was du angesprochen hattest. Ich habe mal irgendwo gelesen, dass Selbstwert und Selbstliebe steigt, je öfter man aus der Komfortzone rausgeht und merkt, ich habe es hingekriegt. So, und anders hast du es ja nicht gemacht, als du damals deine Speaker-Ausbildung gemacht hast. Du hättest jetzt natürlich noch 3 Jahre überlegen können, was kommt da auf mich zu. Aber manchmal muss man einfach ein Formular ausfüllen und auf Absenden klicken. Und dann kriegt man Panik und muss es machen.
Ganz genau.
Sprich, sich einfach verpflichten. Als ich damals nach Sansibar gegangen bin, ich habe einen Flug gebucht. Das war die erste Verpflichtung. Und dann habe ich hier ein Haus Langzeit gemietet und die Verpflichtung war, dass ich mein Otto also aufs Blatt Papier gesetzt habe. Ich glaube, wir dürfen uns verpflichten und dann darauf vertrauen, dass wir die Stärke haben, da reinzuwachsen. Denkst du auch?
Absolut, absolut. Der Zweifel muss weg. Wir müssen an uns glauben.
Meinst du, dass der Zweifel weg ist, wenn wir uns verpflichten, oder dass der Zweifel weggeht, wenn wir dann loslaufen, also im Tun?
Der Zweifel geht frühestens im Tun weg. Mit der Verpflichtung noch nicht. Mit der Verpflichtung setzt er wahrscheinlich gerade erst ein.
Das heißt einfach tun trotz Zweifel.
Unbedingt, unbedingt.
Ach, das ist ein schöner Abschluss. Ich danke dir auf jeden Fall, Susanne. Herzlichen Dank. Es war richtig cool. Wenn jetzt jemand Interesse hat, zu investieren etc., werde ich in Instagram und dann in YouTube die Links unten drunter setzen in die Show Notes. Das wird mir die Susanne noch zuschicken, wenn sie so lieb ist. Genau, und ansonsten kann man dich erreichen. Hast du eine Homepage oder am besten über Insta oder
Am liebsten über LinkedIn. Ich habe
über
aber auch eine
LinkedIn?
Homepage und die Homepage heißt so schön www.lasstunsdiewelt-retten.de.
Schön. Wunderbar, dann danke ich dir, Susanne, und dann bis nächsten Donnerstag, Leute. Bye!